Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Wir reden in den nächsten 2 Stunden über Kolonialismus und wie wir seine Spuren, die bis heute reichen, überwinden können. Wir meinen nämlich nicht die Zeit von vor über 100 Jahren, wenn wir über Kolonialismus reden, sondern wir meinen unsere Jetztzeit. Und natürlich, wir sind alle betroffen von dem, was wir aus den USA in den Nachrichten hören, über Rassismus hören. Aber wir wollen die Situation eben nicht über einen großen Teich betrachten, sondern wir wollen uns, wir wollen Rassismus in Deutschland im Folge von Kolonialismus betrachten. Wie wirkt die Kolonialzeit nach? Wie hat sie sich in die Köpfe, in die Strukturen gegraben? Das ist unsere Frage heute. Wenn wir zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, denken wir vielleicht, das spielt ja alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Genau das wollen wir aber hinterfragen. Unter der Überschrift Dekolonisiert euch. Wie können wir unser Denken befreien? Da können Sie uns anrufen, sich beteiligen. Unter der 0800 2254 2254, vielleicht auch mit so Fragen, Sie stören sich an Straßennamen wie Mohrenstraße oder der Dauerkolonie Togo hier in Berlin oder stört Sie vielleicht auch überhaupt nicht, vielleicht haben Sie Erfahrungen beim Wohnungssuchen, vermuten Ihre Hautfarbe hat da eine Rolle gespielt. Oder Sie wollen mit uns über den Begriff Dekolonisieren sprechen, das können Sie tun, auch über E-Mail, Sie können uns schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und während Sie uns schreiben oder uns anrufen, stelle ich Ihnen meine Gäste vor. Das ist zum einen Joshua Kwesi Aikens. Er ist Politikwissenschaftler. Er lehrt in Kassel am Lehrstuhl für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien, engagiert sich in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ich grüße Sie, bin froh, dass Sie hier sind.
Danke, guten Morgen.
Und ich begrüße Tabea Gscheschek. Sie ist freie Kollegin im Deutschlandfunk Kultur, von Hause aus Kulturwissenschaftlerin, setzt sich für grenzüberschreitenden Journalismus ein, als Gründerin und Geschäftsführerin vom Netzwerk Hostwriter und mit dem Projekt Unbias the News für unvoreingenommene Berichterstattung. Das alles werden Themen hier sein. Sie richtet sich gerade in unserem Nachrichtenstudio ein, damit wir hier nicht zu eng aufeinander sind. Aber ich glaube, sie ist schon da. Guten Morgen. Ja, du kannst schon sprechen. Das
Guten
Mikro
Morgen.
Ist an. Guten
ich
Morgen.
Ich bin schon dabei. Guten Morgen.
Jetzt bin ich ins Du gerutscht, weil wir uns schon so lange kennen. Aber das stellen wir gleich wieder ein. Herr Aikens, an Sie die erste Frage. Was sind für Sie heute in Deutschland die Spuren der Kolonialzeit? Wo sehen Sie sie?
Also ich denke, die Spuren der Kolonialzeit kann man, wenn man genauer hinschaut, in ganz vielen Gesellschaftsbereichen finden. Man findet das, Sie hatten es schon angesprochen, im Stadtbild, ja, wo koloniale Kontinuitäten sich in Form von Straßennamen bis heute zeigen. Das ist übrigens sowohl kolonial zeitlich bedingt als auch teilweise Nazi-Propaganda, wo die Nazis sich eben positiv zurückbezogen haben auf die Kolonialzeit.
Also wo die Namen dann erst eingeführt
genau,
wurden?
Genau, erst in den 30ern teilweise. Also da wirkt dann quasi NS-Propaganda bis heute im Stadtbild fort. Aber es gibt natürlich viele andere Bereiche, wo das sich auch weiterhin auswirkt. Und vor allen Dingen, gerade in diesen Tagen muss man sagen, natürlich ist auch der Rassismus, und zwar nicht nur der Alltagsrassismus, sondern gerade auch der strukturelle, der institutionell verankerte Rassismus, eine Fortwirkung, eine Kontinuität der Kolonialzeit.
Also denken wir an Polizeigewalt beispielsweise.
Zum Beispiel, ganz genau.
Und da müssen wir auch nicht in die USA gucken.
Auf gar keinen Fall. Auch in Deutschland gibt es leider viel zu viel Polizeigewalt, die gerade auch für schwarze Menschen mit Verletzungs- oder auch Todesfolge dann verbunden war. Und auch da gibt es einige Fälle, die bis heute nicht aufgeklärt wurden.
Mhm. Vielleicht kommen wir auch darauf zu sprechen, dass es Kurse gibt, beispielsweise in Polizeistationen oder wo, also Fortbildung, wo genau damit gearbeitet wird. Denn das wäre ja ein wichtiger Punkt unter unserer Überschrift Dekolonisiert euch. Frau Gscheschek, Sie versuchen genau dieses Thema im Journalismus aufzugreifen. Wie?
Na, Journalismus, wir haben immer mit Sprache zu tun und ich glaube, es ist eben ein offenes Geheimnis, dass Sprache eben sehr viel mehr ist als einfach nur Benennung von Dingen, sondern das ist auch, wie blicken wir auf die Welt? Also in dem, also Sie haben jetzt beispielsweise die Straßennamen angesprochen oder eben Spuren der Kolonialzeit. Also wenn man bestimmte Begriffe, Namen und so weiter verwendet, ohne die Geschichte damit zu denken, machen wir automatisch ein gewisses Fenster auf die Welt auf, was wir benennen, was wir nicht benennen, unter welcher Perspektive wir es anschauen. Also sozusagen, wir transportieren immer sehr viel mehr mit, als einfach nur die Bezeichnung von Dingen. Und ich glaube gerade, also ich setze mich da mit der Organisation eben sehr im Journalismus ein, weil ich glaube, das ist eigentlich fast schon so eine Art Bastion, wo es besonders schwer fällt, dieses, also Framing, also diesen, wir sozusagen in der Sprache zeigt sich auch ein Blick auf die Welt, mitzudenken, weil eben im Journalismus doch oft so die Vorstellung herrscht, sozusagen wir sagen, was ist, wir schauen Fakten an und dann erklären.
Es wirkt so neutral, ne?
Es ist neutral oder auch dieses Ideal, sozusagen Journalistinnen und Journalisten als neutrale, objektive, unabhängige Beobachter, das ist natürlich nicht richtig, weil ich die Welt durch andere Augen sehe als sie. Und wenn ich zu den Spuren der Kolonialzeit noch was sagen darf, sozusagen als weiße Deutsche, als Mitglied der Mehrheitsgesellschaft in Anführungszeichen, ist bei mir natürlich erstmal auch eine große Leerstelle. So, das muss man auch einfach mal akzeptieren. In der Schule habe ich mehrfach die Französische Revolution durchgenommen. Ich habe gefühlt dreimal den Nationalsozialismus gehabt. Deutsche Kolonialzeit, Afrika-Konferenz, Herero-Aufstand. Sehr große Fragezeichen. Und ich glaube, das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Startpunkt, eben zu wissen, ich habe was nicht mitbekommen. Ich muss mal auch zuhören. Es gibt auch andere Perspektiven auf die deutsche Geschichte, auf das Deutschland.
Herr Eikens, wie haben Sie das, was Frau Tschetschek gerade sagt, das ist ja auch sehr interessant. Also was kriegen wir eigentlich mit und wie bewusst sind wir uns? An Sie die Frage gestellt. Vielleicht stelle ich Sie ein paar Daten vor. Sie sind lustigerweise beide 1980 geboren. Jetzt gucken Sie sich gerade durch die Scheibe an. Sie, Herr Eikens, sind aufgewachsen im Märkischen Viertel in West-Berlin. Ihre Mutter ist eine weiße Deutsche. Ihr Vater stammt aus Ghana. Hat Hautfarbe für Sie von Anfang an eine Rolle gespielt, auch in der Selbstwahrnehmung?
Ich denke, also wenn man geboren wird, natürlich erstmal nicht. Ja? Aber schon in jungen Jahren stellt man dann fest, das macht einen Unterschied. Ich würde übrigens gerne darauf hinweisen, dass auch dieser Begriff Hautfarbe so ein bisschen schwierig ist, weil es sich ja zeigt, dass es verschiedene Formen von Rassismus gibt. Und die machen sich jetzt nun nicht nur an sogenannten Hauttönen oder Hautfarben fest, sondern es gibt Zuschreibungen, die sich zum Beispiel mit afrikanischen Bezügen verbinden. Ja, anti-schwarzer Rassismus. Und der wird ja durchaus von Menschen verschiedener Hautfarbe oder verschiedener Hauttöne erlebt. Ja, deswegen habe ich da manchmal die Befürchtung, dass sozusagen da in den Begriffen auch manche Dinge verloren gehen. Aber eben diesen anti-schwarzen Rassismus, den habe ich natürlich dann leider schon von Kindesbeinen an erlebt. Sei es in der Grundschule mit bestimmten Begriffen, auch Inhalten, sei es in den Medien.
Also Sie sind irgendwie belegt von Begriffen.
Genau, oder sei es auch nur auf der Straße, wo dann ich oder auch meine weiße Mutter dann angegangen wurden, dafür, dass es mich gibt. Ja, also wo dann gesagt wurde, also wie kann das sein? Ich will das jetzt gar nicht im Detail wiederholen. Aber ja, man merkt dann schon als Kind, aha, da wird ein Unterschied gemacht, aber man merkt auch schon als Kind, man kann das vielleicht nicht so artikulieren, aber es ist ja klar, da geht es letztlich um Zuschreibungen. Das geht ja nicht um irgendwas, was wirklich mit mir zu tun hat oder in mir begründet wäre, sondern es geht darum, dass Leute anderswo was gelernt haben, rassistisches Wissen sozusagen tradiert wurde und dann das auf mich projiziert wird. Und das zu bearbeiten, dann zu verstehen, okay, was heißt das? Gerade auch zum Beispiel in der Wendezeit, die ja für schwarze Menschen, People of Color in Deutschland eine Krise war, weil nämlich das einherging, diese große Feier der Wiedervereinigung leider einherging mit einem eklatanten Anstieg rassistischer Gewalt, der sich dann in unseren Alltag reingefressen hat, wo wir dann uns überlegen mussten, ja, wo kann ich mich jetzt hinbewegen, ja, wie kann ich, also kann ich nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen sein und so weiter, also ganz existenzielle Fragen. Und dann stellt man aber fest, ja, da gibt es auch noch eine andere Dimension. Wenn ich in der Schule zum Beispiel sage, also was da in dem Buch steht, ist nicht so ganz richtig, ja, oder den Begriff lehne ich ab, dann stellt man schnell fest, aha, da geht es nicht nur um irgendwie individuelle Meinungen oder Haltungen, da steht was anderes dahinter, da gibt es ganze Institutionen, Verfahren, eine Normalität, die man aus der Perspektive, aus einer schwarzen Perspektive in meinem Fall, hinterfragt, weil die eigene Erfahrung, das, was man selber weiß, nicht zusammenpasst mit dem, was man als normal, als teilweise richtig, als universell gültig vermittelt bekommt.
Haben Sie im Schulunterricht Kolonialzeit gehabt?
Nein, leider nicht.
Auch
ich habe viele koloniale Inhalte gehabt, aber leider keine Beschäftigung mit der Kolonialzeit.
Was meinen Sie mit koloniale Inhalte? Ja?
Also einfach schon in der Geschichte des Altertums, ja, wenn dann sozusagen rassistische Begriffe fallen, wenn dann Ägypten quasi als europäisch konstruiert wird und dann da mit Zuschreibungen gearbeitet wird. Ja, auch schon damals wären ja bekanntlich afrikanische Menschen versklavt worden und so weiter. Ja, wenn dann die Geschichte der Industrialisierung erzählt wird ohne die Geschichte der Versklavung, eins geht nicht ohne das andere. andere. Mhm. Ja, wenn also die gesamte europäische Geschichte als Binnengeschichte erzählt wird, französische Revolution ohne Haiti, ja, macht aus meiner Sicht auch wenig Sinn. Also an vielen, vielen Stationen oder auch ganz wichtig, es wurde gerade angesprochen, der Nationalsozialismus ist ein wichtiger Bestandteil des Geschichtsunterrichts. Ich finde es gut, mehrmals darüber informiert worden zu sein. Leider kann man auch die Geschichte nicht sinnvoll erzählen, ohne Kolonialgeschichte mit einzubeziehen. Denn die Alliierten waren ja allesamt Kolonialmächte zu der Zeit.
Frau Krzeszek, weil wir jetzt gerade auch darüber gesprochen haben, ob eben Herkunft eine Rolle gespielt hat, ob Wurzeln in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben. Sie sind 1980 in, ich glaube, Rheinland-Pfalz? Geboren, in einer Kleinstadt. Genau. Hat für Sie dieses Thema irgendeine Rolle gespielt in Ihrer Kindheit?
Ich denke, genau da beginnt schon das Missverständnis, weil natürlich hat das eine wahnsinnige Rolle gespielt, aber von mir komplett nicht wahrgenommen. Also sozusagen, wenn ich mir heute Fotos anschaue, wie waren also die Klassenbilder und so weiter. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, ich war eine Weiße unter Weißen. Ich erinnere mich an genau einen einzigen afrodeutschen Mitschüler, den habe ich nach der Grundschule nie wieder gesehen. Und also natürlich hat das eine große Rolle gespielt, also dieses Aussortieren, also zu institutionellem, strukturellen Rassismus kommen wir bestimmt auch noch im Laufe dieser Sendung. Also bestimmte Dinge, die so parallel die ganze Zeit schon laufen und die eben, dass es eben kein Zufall ist, dass ich da als Weiße unter Weißen war, de facto. Das ist mir erst viel später aufgefallen. Ne? Also wiederum, also wirklich für mich ist die Leerstelle, das Nichtwissen, das nicht mitbekommen haben und auch der eigenen Erinnerung nicht zu misstrauen, sich nicht dafür zu schämen oder sonst irgendwie, aber zu wissen, ich habe nur eine Perspektive, ich habe nur einen Teil mitbekommen. Also das sozusagen besser zu verstehen, dass es kein Zufall war, dass es so weiß war. Und dass eben meine sehr positiven Kindheitserinnerungen, also ich bin eben auch als Mädchen sehr gefördert worden und so weiter. Also ich konnte das Gymnasium besuchen, bin dann zum Studium nach Berlin gezogen und so weiter. Also dass meine sozusagen behütete, empowering Kindheit, eben dass diese Erfahrung von vielen anderen mit Sicherheit nicht so geteilt wurde. Nämlich die in meiner Kleinstadt waren es dann der Maxburg-Ring, da waren dann die Spätaussiedler und die Russlanddeutschen und dann später auch die Flüchtlingsfamilien. Also das wurde wirklich sehr schön auch räumlich,
in Anführungszeichen,
also sozusagen nicht zufällig getrennt. Ja. Und ich finde es heute im Nachhinein eher so ein bisschen schockierend, dass ich da sozusagen auch das, also wie wenig Austausch es da gab und von meiner Seite aus meinem Leben sich nicht da ergeben hatte, da gehe ich doch mal hin.
Eine kurze Sache, die wir jetzt vielleicht noch, bevor wir auch den Hörer noch mal aufrufen, anzurufen, es klingeln hier schon die Telefone, der Kolonialismus und heutiger Rassismus, wie können wir das zusammenbringen? Also Sie haben jetzt eben gerade eben auch andere, Frau Krzeszek, wir sagen ganz schnell soziale Brennpunkte dazu, Wohngebiete festgestellt, wo beispielsweise dann Menschen mit türkischen, polnischen und albanischen Wurzeln leben. Was hat das miteinander zu tun? Oder hat das miteinander zu tun? Heutiger Rassismus, früherer Kolonialismus.
Ich denke, es hat auf ganz vielen Ebenen miteinander zu tun. Man kann das eine ohne das andere nicht verstehen. Ich hatte vorhin schon kurz das koloniale Wissen angesprochen. Es ist ja eben nicht so, dass Rassismus einfach nur auf kompletter Unwissenheit beruht, sondern man kriegt ja bestimmte Ideen, bestimmte Zuschreibungen, bestimmte Hierarchien angeboten, bestimmte Ideen von Selbst und Welt, vom kollektiven Selbst, was sich dann eben leider oft im Kontrast zu einem angeblich irgendwie andersartigen oder minderwertigen anderen konstruiert. Und genau diese Denke ist eben eingelassen in koloniale Tradition. Und das ist gar nicht nur immer explizit, sondern das ist in Kinderbüchern, ja, man nennt sich an die Kinderbuchdebatte vor ein paar Jahren eingelassen, wo bestimmte Begriffe und Hierarchien ganz selbstverständlich von Kindesbeinen an vermittelt werden. Mhm. Und dann kommt dazu, dass natürlich dann auch später Politiken, die dann Menschen segregieren, vor dem Hintergrund dieses Wissens anders verstanden werden und viel selbstverständlicher wirken. Ja? Und die Nachvollziehbarkeit, ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel, die Debatte um den NSU, wo man sieht, dass da Racial Profiling, dass da rassistische Zuschreibungen von allen Landespolizeien, ja, die da beteiligt waren, so geteilt werden konnten, dass im Nachhinein ganz hanebüchene Ideen sich festgesetzt haben, was dann eben dafür gesorgt hat, dass lange nicht erkannt wurde, was da wirklich vor sich ging.
Dass jahrelang überhaupt gar nicht in die richtige Richtung ermittelt wurde. Deswegen unser Thema heute. Wie können wir unser Denken dekolonisieren? Wie können wir unser Denken befreien? Wie sind Ihre Gedanken dazu? Und am Telefon begrüße ich jetzt Jandrik. Schönen guten Morgen, Jandrik.
Hallo, ich wollte Sie fragen,
ja,
was man denn gegen Rassismus oder was tun kann, weil es gibt es ja auch schon ziemlich lange.
Wie fällt Ihnen oder was fällt Ihnen als Rassismus auf? Vielleicht erstmal so gefragt, wo Ihre Bezüge da sind.
Ich sage ja nur zum Beispiel, ich gucke ja gerne Fußball. Da fällt es mir auch auf, dass zum Beispiel schwarze Leute in so einem Fußballstadion Leute beschimpfen mit Affenlauten, gegen Schwänden, bewerfen. Oder George Floyd zum Beispiel in den USA. Das ist aber auch schon öfters passiert in den USA.
Also Polizei.
Zum Beispiel erschossen worden, Schwarze erschossen worden oder erdrückt jetzt von hinten in den Nacken. Das ist ja richtig oft dort.
Und Sie bewegt, was kann man dagegen tun? Ich denke, Herr Eikens, da ist die Bandbreite groß.
Ja, also es stimmt leider. Das ist ein Problem, was uns schon lange begleitet. Ich denke, es ist ganz wichtig, erstmal wahrzunehmen, dass es passiert. Das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und sich dann zu fragen, okay, wo kann ich selber vor Ort aktiv werden? Es wurde jetzt gerade beschrieben, Fußballstadion, wenn man da selber mal ist, dann kann man ja auch einfach selber dazu beitragen, dass es einfach nicht mehr ganz so normal ist, ja, dass solche Dinge passieren. Ich glaube, es ist wichtig und es macht immer einen Unterschied, wenn man selber in der Situation ist, dass man sich selber positioniert, dass man nicht einfach nur daneben steht, sondern dass klar wird, nein, ich unterstütze das nicht und ich tue was dagegen. Es kann aber auch sein, dass wenn man alleine in der Fankurve steht, also als einer von wenigen, die da was dagegen hat, dass das vielleicht dann nicht der Ort ist. Man kann aber trotzdem sich immer überlegen, wie kann ich aktiv werden? Vielleicht sollte ich auf meinen Verein dazugehen. Ja? Was, glaube ich, ganz, ganz zentral ist, und das ist, glaube ich, jetzt gerade eine Chance aus einem sehr traurigen Anlass, aber doch eine Chance. Es ist wichtig, den Menschen zuzuhören, die diese Erfahrungen machen. Und die gibt es eben auch in Deutschland. Auch in Deutschland gibt es, wie gesagt, rassistische Gewalt, leider auch rassistische Polizeigewalt. Es gibt auch viele Menschen natürlich auch in der Polizei, die es dagegen einsetzen. Aber es ist wichtig zu verstehen, was ist da passiert, sich diese Erfahrungen einfach mal zu vergegenwärtigen. Da gibt es leider auch in Deutschland seit Jahrzehnten Bücher dazu, aber auch Musik, Dokumentationen. Also in jedem Medium kann man da Stimmen von Menschen finden, die diese Dinge erleben. Und die auch immer ganz klar sagen, was wird da gerade gebraucht. Und je nachdem, wo man gerade selber ist im Leben und was für einem Kontext man ist, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sozusagen die eigene Zeit, das eigene Engagement damit einzubringen.
Und wenn ich dazu ergänzen darf, ich glaube, Ihre Frage freut mich auch aus zwei Gründen. Das eine schon mal, Sie sprechen den Fußball an. Also es gibt ja auch diesen Reflex, also gerade jetzt zum Mord von George Floyd zu sagen, oh ja, Rassismus in den USA, oh ja, die anderen sind ja so schlimm. Und die Frage, sich wirklich die Frage zu stellen, was passiert hier denn, was passiert denn bei uns in den Fußballstadien? Das ist schon mal das Erste, was mich unheimlich freut. Und das Zweite, dass Sie das als große, als sozusagen, ich interpretiere das jetzt mal, als gesamtgesellschaftliche Frage stellen. Was können wir oder was kann man gegen Rassismus tun? Und das wäre für mich auch schon wieder der zweite Schritt. Also es braucht eben die ganze Gesellschaft. Also es wäre jetzt auch wirklich fatal. Also man kann nicht einfach den Betroffenen, also alleine den schwarzen Fußballspielern auf dem Platz irgendwie dieses Thema anhaken und die müssen sich jetzt bitte schön erklären und sollen uns alle aufklären und was Rassismus ist und warum das verletzend ist und dann bitte schön noch diskutieren, darf man jetzt das N-Wort sagen oder nicht. Also diese ganzen unsägliche Last des Erklärens und sich darauf aufmerksam machen müssen, das kann es nicht sein. Also ich sage immer, also ich persönlich, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Menschen beschimpft werden, ermordet werden aufgrund von Rassismus. Und dann ist das genau die richtige Frage. Also was können alle tun? Und Herr Eikens hat es angesprochen. Ich glaube, dieses Haltung zeigen, sich positionieren, sich solidarisieren, nicht für andere sprechen, aber eben auch als Weiße dann zu sagen, das möchte ich nicht, das geht nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht nur ein Thema für eine diskriminierte Minderheit.
Jandrik, Sie haben also einen wichtigen Punkt gleichgesetzt, gleich am Anfang unserer Sendung. Ich danke Ihnen dafür.
Bitte.
Ein schönes Wochenende wünsche ich. Übrigens in dem ganzen Zusammenhang eben, wir haben auf die Veranstaltung in den Nachrichten, auf die Veranstaltung, auf die Demonstration heute in Deutschland, in deutschen Städten hingewiesen. Ein kleiner Fehler scheint unterlaufen zu sein. Eine Hörerin hat angerufen und gesagt, die Demonstration heute um 14 Uhr finden auf dem Alexanderplatz statt. Falsch war Potsdamer Platz, richtig ist Alexanderplatz, zum Tod von George Floyd aufgehängt, eben Rassismus geguckt, hier in Deutschland. Auch unser Thema, dekolonisiert euch, ist unsere Fragestellung. Wie können wir unser Denken verändern? Ich begrüße Attila am Telefon, Attila Sasvari. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Was geht Ihnen dabei durch den Kopf bei dem Thema?
Ja, bei dem Thema geht mir die Fleischindustrie durch den Kopf. Das wäre nämlich mein Beitrag, dass wir nach Deutschland Arbeitskräfte importieren, sie hier unter lebensunwürdigen Bedingungen halten, fast schon, ja, wo wir uns über Tierhaltung manchmal aufregen. Und ja, also dass das ja auch eine Art von Kolonisierung ist.
Ja, kann man so weit gehen, Herr Eikens, würden Sie sagen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es da koloniale Muster zumindest in den Zuschreibungen gibt, zu denken, es gibt Menschen, für die das okay ist, in Bedingungen zu leben und zu arbeiten, die wir für Deutsche, sage ich mal, nicht akzeptieren würden, wo viele sagen würden, das geht ja gar nicht. Und da, das ist ja leider etwas, was sowohl in der Fleischindustrie als auch in vielen anderen Industrien der Fall ist. Entweder Leute werden hierher geholt und nicht gleich behandelt oder aber es wird ausgelagert und dann anderswo wesentlich ausbeuterischer und übrigens auch sehr viel schmutziger produziert, als das hier möglich wäre und auch zu ganz anderen Gehältern. Und ich denke, wenn man das sozusagen aus der Perspektive betrachtet, wird klar, dass diese Möglichkeit überhaupt von Deutschland aus so zu agieren, sich eben auch aus Hierarchien ergibt, die wiederum auch ohne die koloniale Vorgeschichte nicht verständlich wären.
Da sind wir wieder bei den Wurzeln und bei der Kolonialzeit, die eben noch lange nicht vorbei ist. Wir haben übrigens diese Sendung veranstalten wir lange geplant, auch aus Anlass, weil wir im Deutschlandradio ein Schwerpunktthema haben, eine sogenannte Denkfabrik, wo alle drei Wellen beteiligt sind. Wir haben unsere Hörer gefragt, welche Themen sie interessieren. Und da haben sich 17.000 Menschen beteiligt. Unter den Auswahlthemen ist dieses Thema Dekolonisiert euch, hat die allermeisten Stimmen bekommen. Deswegen widmen wir uns auch ein Jahr lang, auch in dieser Sendung, eben ganz besonders mit Kolonialzeit und Dekolonisierung. Und da war, Herr Sasvari, genau dieser Aspekt auch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich die Ausbeutung, die immer noch während der Ausbeutung von Arbeitskräften. Haben Sie das Gefühl, dass in der deutschen Gesellschaft darüber diskutiert wird? Wird in Ihrem Bekanntenkreis darüber diskutiert, Herr Sasvari?
Ja, Sasvari.
Sasvari, entschuldige, so klein geschrieben, dass ich Ihren Namen kaum lesen kann.
Ja, aber in meinem Freundeskreis wird auf jeden Fall diskutiert und aber wir sehen uns auch machtlos. Also es sind Strukturen, von denen wir alle profitieren, die hinter Vorwänden dann irgendwie versteckelt hinten im Hinterzimmer stattfinden. Und wir das eigentlich gar nur durch Berichterstattung dann durch Investigative dann mitkriegen.
Ich glaube, die Machtlosigkeit, das ist ein ganz gutes Stichwort, Herr Eikens, oder? Die Machtlosigkeit, die man empfindet, und dagegen muss vorgegangen werden?
Auf jeden Fall. Ich wage aber mal zu behaupten, dass wir gerade natürlich vielleicht auch eine besondere Chance haben, und zwar durch die Corona-Krise. Gerade auch in der Fleischindustrie sind ja die Missstände jetzt nochmal ganz anders sichtbar geworden, wie auch in vielen anderen Bereichen und wie wir übrigens auch in vielen Bereichen merken, dass in der Corona-Krise auch das Thema Rassismus nochmal anders sichtbar und deutlich wird. Und so, da liegt, denke ich, eine Chance drin, dass man das dann auch anders angehen kann. Machtlosigkeit, ja. Aber ich denke, jetzt ist die Chance, sich auch ganz anders zu diesen Dingen auszutauschen, zusammenzukommen und zu überlegen, auf welcher Ebene wollen wir das angehen. Denn es wird ja jetzt gerade auch aktuell diskutiert, muss sich in der Fleischindustrie was ändern? Und da wäre es wichtig, genau jetzt das, was gerade gesagt wurde, da auch mit reinzutragen.
Also den richtigen Punkt erwischt, Herr Saswari, jetzt angesprochen zu haben. Frau Steschel, Sie wollten noch etwas dazu sagen.
Zu diesem Gefühl der Machtlosigkeit, weil ich bin mir da, also ich kann das auf der einen Seite sehr gut nachvollziehen, weil das sind eben strukturelle Probleme, das sind ganze Wirtschaftsverflechtungen, das sind strukturelle Probleme, aber gleichzeitig so machtlos sind wir ja gar nicht. Wir sind ja Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn wir einfach sagen, ich ernähre mich vegetarisch, dann sind wir sehr wohl in einer starken Position. Oder natürlich kann man auch sich zu Wort melden und sagen, wir müssen das zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema machen. Ich würde noch gerne einen kleinen Punkt dazu erwähnen mit der Fleischindustrie, was ich auch wiederum gut finde. Wenn man im deutschen Kontext über Rassismus redet, was wir vorhin schon hatten, ist es einfach auf die USA zu schauen. Und da ist es dann eben vor allem sozusagen weiß gegen schwarz zugespitzt. Aber Rassismus hat eben sehr viele Facetten. Und in der Fleischindustrie, also es sind dann eben auch die deutsch-polnischen Mitarbeiter, deutsch-türkisch und so weiter und so fort. Also man muss hier auch sehr stark auf die migrantischen Communities gucken. Insofern auch wieder vielen Dank, dass Sie sozusagen unseren Blick hier weiten.
Herr Saswari, vielen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich. Und da begrüße ich am Telefon jetzt Hartmut Niemann. Schönen guten Morgen, Herr Niemann.
Guten Morgen.
Was geht Ihnen durch den Kopf bei unserem Jahresthema hier im Deutschlandfunk Kultur, bei unserem Jahresthema Dekolonisiert euch?
Ja, erstmal ist das eine beispielhafte Geschichte, denke ich, dass sowas überhaupt ein ganzes Jahr lang behandelt wird, nachdem die Ereignisse, die uns betreffen, ja teilweise schon ein Jahrhundert zurückliegen. Und ich bin auf den Zusammenhang kürzlich neu gestoßen. Als ich im Winter, glaube ich, war das dieses sehr, sehr empfehlenswerte Buch zum Thema von Charlotte Wiedemann, Der lange Abschied von der weißen Dominanz, gelesen habe.
Sagen Sie den Titel nochmal, Der lange Abschied von der
weißen Dominanz. Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Mhm. Und da sind verschiedene Beispiele für diese auch deutsche Kolonialgeschichte. Und da war ein Beispiel, dass im heutigen Tansania, also im früheren Deutsch-Tanganyika, am Fuß des Kilimanjaro immer noch Menschen leben, die versuchen, die Schädel ihrer Ahnen, die damals von den deutschen Kolonialtruppen ja mitgenommen worden sind, zu irgendwelchen fragwürdigen Untersuchungen und die heute ja noch teilweise in Museen lagern. Wie gesagt, das wurde dort geschildert. Im Februar ist dann ja dieser Black History Month, der ursprünglich aus den USA kommt, aber mittlerweile hier auch journalistisch ein Thema ist. Und da interessanterweise las ich einen normalen Artikel im Lokalteil in einer hiesigen Lokalzeitung. Da ging es um einen älteren Herrn, der im Alter von, glaube ich, 76 nach schwereren Krankheit jetzt versucht, sozusagen neu zum Leben sich zu erwecken, indem er alle hohen Berge der Welt erklimmt. Und der war gerade auf dem Kilimanjaro gewesen, was ihm herzlich gegönnt sei. Ich habe gar nichts dagegen. Und dann wurde auch ein bisschen was über seine Eindrücke dort und so weiter von diesem Zusammenhang, den ich vorher geschildert habe.
Kein Wort.
Kein Wort, keine Silbe, was ich dem Mann gar nicht vorwerfe. Aber auch zum Beispiel der Journalistin, dem Journalisten, die diesen Bericht verfasst hat, im Black History Month wohlgemerkt, scheint das gar nicht klar gewesen zu sein.
Ja, da nickt
allerdings in der gleichen Zeitung, dann zwei Wochen später, weil das war ja noch Februar, kommt dann in der Wochenendausgabe, kommt dann ein ganzseitiger Artikel zum Black History Month, irgendwie dazu bestellt von einer US-amerikanischen Kulturhistorikerin oder was auch immer. Das heißt also, der Pflicht wird Genüge getan, aber der Zusammenhang ist dennoch eigentlich oft nicht klar. Und das ist mir bei dieser Gelegenheit besonders aufgefallen. Das heißt, da scheint doch noch ein ganz großer Nachholbedarf auf der journalistischen Ebene zu liegen.
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an.
Wohlgemerkt ein Lob, dass Sie das machen, aber das hat noch Luft nach oben, wie man so sagt.
Da kann, Frau Czeszek, da können wir alle zustimmen und Sie aus Erfahrung sprechen.
Ja, Herr Niemann, also ja, Sie sprechen mir sozusagen aus dem Herzen und es ist gut und auch wiederum wichtig, je mehr sozusagen Leserinnen und Leser, dass ihnen das auffällt und dass sie das nicht mehr so lesen wollen oder sich auch beschweren, das ist total wichtig und auch eine gute Rückmeldung, weil ich glaube, sie treffen wirklich diesen tiefsitzenden Punkt. Journalismus versteht sich ja eben im Idealfall, wir sind die neutralen Beobachter, also wir bereiten das auf, also sozusagen dieses, dass man als Journalistin und Journalist auch also eine Biografie Biografie hat, auch damit einhergehend bestimmte blinde Flecken hat, bestimmte Themen einem näher liegen, dass eine bestimmte Perspektive überrepräsentiert ist. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Es gab gerade letzte Woche ist es rausgekommen von dem Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen, die ist ja immer so wichtig, eine Datengrundlage zu haben. In Deutschland werden ja Daten erst oft gar nicht erhoben. Da beginnt ja schon das Problem, sozusagen ein Problem auszublenden, indem es nicht sichtbar gemacht wird, dass erstmal Daten liegen. Und da gab es eben eine Umfrage unter Chefredakteurinnen und Chefredakteuren der großen, der auflagenstärksten Zeitungen, nicht nur Zeitungen, sondern eben der auflagenstärksten Medien in Deutschland. Und da war eben ein eklatantes Missverhältnis. Also in Deutschland hat ja mittlerweile jede vierte Person einen sogenannten Migrationshintergrund, wo wir uns auch über den Begriff nochmal ärgern können, ist man in der vierten, fünften Generation immer noch migrationshintergrundet. Aber nichtsdestotrotz, dass eben also jeder vierte, aber dann gibt es nur 6% in den Medien, in den Chefredaktionen. Also es ist, man bleibt unter sich, besonders benachteiligte Gruppen übrigens, also eben muslimischen Glaubens oder eben deutsch-türkische Community und so weiter, überhaupt nicht repräsentiert. Also ich glaube, das ist eben ein wahnsinniges Problem und ich kann nur Ihnen selbst schildern aus persönlichem Erleben, dass es da oft extreme Widerstände gibt, weil es gegen dieses Kern-Selbstverständnis geht. Also wenn man einer Kollegin, einem Kollegen das spiegelt und auch sich selbst, ich als weiße Journalistin habe blinde Flecken, da gibt es wahnsinnig Gegenwind. Also das ist für mich eine ganz interessante Erfahrung, also wie viel Gegenwind wirklich marginalisierte Gruppen jeden Tag ausgesetzt sein müssen. Da gibt es sehr viel Abwehrmechanismen.
Ich würde gerne mal Frau Schischek gegenfragen, wann sind Ihnen Ihre weißen Flecken aufgefallen? Also, weil man damit fängt es ja an. Selber verhält man sich ja für neutral.
Unbedingt. Und ich möchte mich da auch wirklich ganz explizit outen, weil ich da glaube, wirklich keine Ausnahme bin. Das war spät. Das war einfach spät. Also ich bin eben sehr weiß aufgewachsen, Süddeutschland, Kleinstadt. Das hat echt eine Weile gedauert und eigentlich erst so in Berlin und mit dem kulturwissenschaftlichen Studium, als es dann, also jetzt auch, keine Ahnung, Gender Studies, Queer Theory, Postcolonial Studies, also vieles, was auch aus Amerika rüberkam, also sozusagen den Link erstmal von Forschung, okay, was hat das mit mir zu tun? Das hat eine Weile gedauert. Und was ich eben sehr hilfreich finde, ist, also ganz oft ist es ja, wenn man, also als Journalistin ist man ja auch oft unterwegs. Ich hatte dann beispielsweise ein Fellowship im Nahen Osten, war im Libanon eben mehrere Monate, habe da in der Redaktion gearbeitet. Und dann eben dieses Erlebnis, ich verstehe Sachen nicht. Also da fehlt mir Kontext, obwohl ich doch alles gelesen habe und mich doch super vorbereitet habe und alles. Also dieses Wissen, mir fehlen Perspektiven und eben sozusagen in der Kooperation mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Also auch heute, wenn ich, das war wirklich für mich eine Erkenntnis und ich versuche danach sehr stark zu handeln, kollaborativ zu arbeiten, eben nicht den Anspruch zu haben, ich gehe jetzt irgendwo hin und berichte und sage dann dem deutschen Publikum, so ist es da, sondern ich arbeite mit lokalen Journalistinnen und Journalisten zusammen. Also auch so ein bisschen dieses Platz freimachen, Schritt zurücktreten, Sendeplatz, Sendefläche teilen, Privilegien teilen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Sie wollen noch einen Satz anfügen, Herr Eckens.
Genau, ich wollte mal den Punkt aufgreifen bezüglich der Daten. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Deutschland, dass wir einfach gar nicht so genau wissen, wie es eigentlich steht um die Repräsentation und auch nicht um das Erleben von Rassismus und Ausgrenzung. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass sich da eben aber auch in letzter Zeit etwas tut und dass es wichtig ist, da genauer hinzuschauen, um zu verstehen, wie können wir uns überhaupt in die Lage versetzen, genauer zu verstehen, wer fehlt wo und wer ist wo nicht repräsentiert.
Herr Niemann, Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen. Dankeschön dafür.
Ja, aber vielleicht noch ein Wort dazu.
Ja.
Bei dem Göttinger Tageblatt hatte ich einen wunden Punkt getroffen.
Haben Sie da angerufen dann?
Ah, ja. Ungefähr das geschrieben hatte, was ich jetzt gesagt habe, nicht veröffentlicht. Heute dagegen, das ist also in diesem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ist auf der dritten Seite ein Artikel von einer Journalistin vom Redaktionsnetzwerk mit offensichtlich auch afrikanischem Hintergrund, die ihre Schwierigkeiten beschreibt. Das heißt also, auf der oberen Ebene scheint das angekommen zu sein, aber der Weg in die Lokalredaktion ist wohl länger.
Aber wir können Sie da jetzt nur ermutigen, weiter den Weg zu gehen, der Leserbriefe und das einmal wieder einzuklagen. Herr Niemann, Dankeschön.
Sehr gerne. Schönes Wochenende und viel Erfolg für die Sendung.
Dankeschön, Herr Niemann. School Days, Musik von Labri Siffre, genau zum Thema hier, unserem Thema Dekolonisiert euch, zusammen mit Tabea Schischek und Joshua Kwesi Eckens. Herr Eckens, Sie haben sich die Musik gewünscht. Aus welchem Grund?
Ich habe mir das gewünscht, weil ich das Lied sehr, sehr mag und es mir sehr wichtig ist, weil da einfach eine Erfahrung beschrieben wird, die viele schwarze Menschen, aber auch viele andere Menschen, die Rassismus erleben, teilen. In Deutschland und in vielen anderen Kontexten. Es ist ein schwarzer Brite, der hier einfach sein Aufwachsen beschreibt und beschreibt, wie er in der Schule, in den Medien sozusagen dazu erzogen wird, auf sich selber durch Augen zu schauen, die ihn herabwürdigen. Und das ist, denke ich, eine Erfahrung, die leider viel zu viele Menschen teilen. Und es macht aufmerksam auf die Normalität, mit der nach wie vor diese Ideen von der Höherwertigkeit westlicher Zivilisation, die Selbstverständlichkeit kolonialer Unterwerfung und die Alltäglichkeit dieser Bilder einfach mal deutlich wird. Und er macht das auf eine ganz wunderbare Weise, finde ich, weil er zurückgreift auf afrikanische, afrodiasporische Musiktraditionen, die sozusagen nicht nur irgendwie Informationen vermitteln, sondern eben auch das Gefühl, das damit einhergeht, aber gleichzeitig in dem Aussprechen, so tragisch es ist, dann eben auch ein bestimmtes Empowerment, eine Befreiung hörbar wird.
Also auf jeden Fall ein Musiktipp. Also man kann sich auch informieren über derlei Themen, beispielsweise über die Musik, beispielsweise über Labisifre, den wir jetzt eben gehört haben. Ich begrüße am Telefon Ursula Kotjoe. Schönen guten Tag, Frau Kotjoe.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Erfahrungen zum Thema dekolonisiert euch?
Ich habe angerufen, weil ich mich sehr gefreut habe über den Beitrag des, ich nehme mal an, jungen Mannes, der fragt, was man eigentlich tun könnte. Mhm. Er kann sehr viel tun. Die Sache ist, die Rassismus muss man nicht wahrnehmen. Man nimmt ihn wahr, wenn man selber betroffen ist. Das gilt für alle Menschen, die irgendwie in Anführungszeichen anders aussehen. Aber natürlich ganz besonders für Afrikaner, das am augenfälligsten. Und Rassismus beginnt immer mit Blicken.
Mhm. Sie haben Erfahrung?
Man kann darauf aufmerksam werden und achtsam schauen. Mhm. Wie schauen Menschen im Café zum Beispiel Menschen an, die anders aussehen? Es sind die Blicke, die von oben herab sind, sie sind herabwürdigend, sie sind fragend. Und es ist sehr schön, wenn Sie zum Beispiel Kindern von Afrikanern im Vorbeigehen nicht in die Haare fahren, das ist eine Grenzüberschreitung, die sehr gerne gemacht wird, sondern einfach sagen, Mensch, bist du ein toller Junge.
Ja. Wenn Sie das erzählen, Entschuldigung, Frau Kodjoe, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Wenn Sie das so erzählen, afrikanische Kinder in die Haare gehört, haben Sie so etwas erlebt? Also woher haben Sie das so etwas beobachtet?
Ich habe eine Pioniertat gemacht und in den 70er Jahren einen afrikanischen Mann geheiratet, habe zwei Söhne und die ganze Familie ist involviert. Ich habe quasi eine Lehre gemacht. Ich habe nicht mit Diskriminierung gerechnet. Ich habe es the hard way gelernt von Anfang an, wie es sich anfühlt und später viel schlimmer noch, wie es sich anfühlt, wenn die Kinder das erleben müssen. Und ich habe mich lange Zeit erlebt als zwischen den Kindern und der Welt, dieser rassistischen Welt, und habe mit großer Freude bemerkt, wie im Laufe der Entwicklung ich rausgehen konnte und die Kinder selber gut damit klarkamen. Ich kann Ihnen ein ganz kurzes Beispiel erzählen, was mein Glück ausgemacht hat. Es war ein Moment, wo ich wusste, ja, Sie haben es kapiert, Sie schaffen es alleine. Es war in einer Straßenbahn in Freiburg, meine Söhne saßen nebeneinander, ihnen gegenüber ein Ehepaar mittleren Alters, die versucht haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, auf eine sehr deutsche Art und Weise, nämlich in Pidgin-Deutsch. Du kommen her, wo sein bleibt. Wir kennen das alle. Die Jungs haben sich unterhalten in der Sprache ihres Vaters, die sie eigentlich gar nicht können, in Gar, und haben überhaupt nicht reagiert auf die Leute. Ich stand hinten, mich haben sie nicht gesehen, ich habe mir das von Weitem angeguckt. Als sie aussteigen mussten, sind sie aufgestanden. Dann ging mein älterer Sohn einen Schritt zurück, sein Bruder auch. Sie haben sich zu den Leuten gebeugt und gesagt, gnädige Frau, Sie sollten dringend etwas für Ihre Grammatik tun. Und der andere hat gesagt, die ist gar fürchterlich. Und dann sind sie ausgestiegen und ich dachte, ja, sie machen es mit Humor. Wir haben sie erzogen zu einer Art, Sie können es Arroganz nennen, Sie haben gelernt, Rassismus ist Dummheit und zwar abgrundtiefe Dummheit. Und so haben sie gelernt, damit klarzukommen. Der ältere Sohn kam 2013, als ein 17-jähriger Teenager von weißer Polizei erschossen wurde, auf das Titelblatt von Essence mit seinem Sohn und hat dort eine Gruppe gegründet, Save Our Sons. Der jüngere Sohn, beide Brüder haben vor 2 oder 3 Jahren begonnen, vor 2 Jahren 400 Jahre Kolonialzeit und 400 Jahre Sklaverei zu feiern und dazu 70 Leute nach Ghana eingeladen, wo ihr Vater herkommt, und sind dort auf die Spuren der Sklaverei gegangen. Das war unglaublich beeindruckend. Es findet jetzt jedes Jahr wieder statt um die Weihnachtszeit. Das Wissen ist zu wenig. Und ich wollte auch gerne auf Ihren Vorredner noch mal eingehen.
Frau Kutsche, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich mache folgenden Vorschlag, weil wir jetzt direkt auf die Nachrichten zugehen und vorher Musik spielen, damit wir hier einen Studiowechsel vornehmen können. Sie bleiben in der Leitung und wir setzen dieses Telefonat fort, weil es mir sehr wichtig erscheint, von Ihren Erfahrungen zu hören. Dekolonisiert euch. Wie können wir unser Denken befreien? Da haben wir viele, viele Anlässe. Eigentlich ist da immer Anlass zu. Ein Anlass ist aber auch unsere Denkfabrik. Unser Schwerpunktthema im gesamten Deutschlandradio über ein Jahr beschäftigt sich eben mit Dekolonisierung. Außerdem haben wir eine Medienpartnerschaft mit dem Festival Latitude, das momentan gerade hier in Berlin stattfindet und sich auch mit dem Thema globale Machtstrukturen auseinandersetzt. Angerufen hat uns und vor den Nachrichten schon in der Leitung war Ursula Kujue. Ich musste sie so ein bisschen abwürgen und sie hatten aber noch ein Thema auf dem Herzen. Frau Kujue, was wollten Sie uns noch sagen?
Ich wollte nur kurz sagen, es wurden Zahlen angesprochen. Natürlich fehlen Zahlen. Wir brauchen Forschungsprojekte über Diskriminierung und Rassismus in deutschen Institutionen. Die gibt es noch nicht. Ich war im Europarat vor 2 Jahren. Da wurde eine Studie vorgestellt, die besagte, dass in familienrechtlichen Verfahren, wo es um elterliche Sorge und Umgang geht, 86% der ausländischen Elternteile das Recht auf Umgang und das Recht auf die elterliche Sorge für ihre Kinder verlieren. Das kann man so nicht stehen lassen. Und da brauchen wir einfach andere Forschungsprojekte und Forschungsergebnisse.
Zahlen, die notwendig sind. Frau Kutsche, ich würde die Frage jetzt gerne an Herrn Eikens weitergeben und mich bedanken für den Punkt, den Sie hier noch gesetzt haben. Und auf die weitere Sendung, vielleicht werden ja auch Fragen, die Sie noch haben, weiter behandelt. Dankeschön. Herr Eikens, Zahlen. Frau Kutsche hat Zahlen nochmal eingefordert.
Ja, vielen Dank dafür. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es wurde vorhin schon angesprochen, wir wissen viel zu wenig in Deutschland darüber, wer in welcher Form von welchen Ausschlüssen betroffen ist, wer wo fehlt. Wir haben es über die Medien kurz angesprochen. Wir wissen zu wenig darüber, welche Barrieren erlebt werden. Das war jetzt ein ganz wichtiges Beispiel aus dem Familienrecht. Wir kennen das anekdotisch aus den Communities, aber es gibt keine Zahlen dazu. Und in dem Zusammenhang würde ich gern hinweisen auf eine Arbeit, an der ich auch seit Jahren beteiligt bin, und zwar im Rahmen des gemeinnützigen Sozialunternehmens Citizens for Europe, wo wir uns genau mit der Frage beschäftigen, wie kann man in Deutschland eigentlich Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten erheben, die das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten, wo verschiedene Formen von Rassismus, aber auch andere Ausschlüsse, da geht es ja auch um Geschlecht, es muss auch um Behinderung gehen, es muss auch um die Frage gehen, ist man im Osten oder im Westen des Landes aufgewachsen, auch das kann Ausschlüsse nach sich ziehen. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann man das machen, und wir erheben solche Daten auch ganz konkret. Es gibt eine Veröffentlichung dazu, die kann man im Internet frei anschauen, die heißt Wer nicht gezählt wird, zählt nicht, und der Titel bringt es, denke ich, auf den Punkt. Es ist leider so in Deutschland, wir brauchen solche Zahlen, um damit argumentieren zu können, und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, jetzt ganz aktuell zum Beispiel auch mit dem Afrozensus, wo es darum geht, dass wir Menschen aus schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Gemeinschaften befragen wollen zu ihrem Erleben in Deutschland. Da kann man unter www.afrozensus.de reinschauen.
Also eine ganze Menge Hinweise, eine ganze Menge Projekte, die dann doch auch laufen. Frau Kutsche, vielen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt begrüße ich am Telefon Sandy Mertmann. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ich bin ganz froh, dass ich mich mit meinem Thema jetzt, glaube ich, ganz gut anschließen kann. Und zwar habe ich das Thema Alltagsrassismus und vielleicht auch von vielen unbemerkter oder ignorierter Alltagsrassismus. Anlass ist eine Gruppenaufteilung in der 4. Klasse, die meine Tochter besucht. Es geht dabei um Hygienemaßnahmen, die für im Rahmen dieser Corona-Einschränkungen durchgeführt und berücksichtigt werden mussten. Es gibt zwei Gruppen. In der ersten Gruppe ist mir aufgefallen, sind 12 von 14 Kinder mit deutschen Eltern. Zwei Kinder haben Migrationshintergrund. In der anderen Gruppe sieht das etwas anders aus. Da sind auch 14 Kinder. Allerdings sind 6 Kinder mit Migrationshintergrund. Und wenn ich mir das so anschaue, habe ich auf den ersten Blick gespürt, dass in der zweiten Gruppe nicht nur viele Kinder mit Migrationshintergrund sind, sondern dass die meisten dieser Kinder, im Gegensatz zur ersten Gruppe, auch Kinder sind, oder viele dieser Kinder sind Kinder, die auf Realschulen gehen. Wenn ich mir das angucke, weiterhin stelle ich fest, dass ein Großteil der Kinder mit Migrationshintergrund in eben dieser Gruppe die Kinder sind, die zur Realschule gehen werden. Und genau, da bin ich noch weiter ins Detail gegangen. Bei einem Kind weiß ich es nicht, aber 3 von 4 Kindern mit Migrationshintergrund gehen auf die Realschule. Wenn ich mir die deutschen Kinder durchlese, dann sind das, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, ich glaube von 20 mindestens 17, die aufs Gymnasium gehen. Und das ist halt ein total anderes Verhältnis.
Ich würde Sie gerne das ist Ihnen aufgefallen, sagen Sie, und Sie sind ins Detail gegangen. Haben Sie in der Schule auch nachgefragt, wie das zustande kommt?
Dadurch, dass Ihre Sendung jetzt diesem Gespräch zuvorkommt, habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich habe in der letzten Woche mich echt mit dieser Liste auseinandergesetzt. Ja. Und werde auch genau das machen, nämlich das Gespräch suchen. Und ich muss zugeben, dass ich mich auch so ein bisschen trauen muss, das zu machen, weil ich überhaupt nicht erwarte, dass da jemand sagt, ist mir gar nicht aufgefallen.
Wahrscheinlich. Sie bekommen Ermutigung.
Genau, da möchte ich Sie gerne nachhaltig ermutigen und Ihnen vielleicht auch ein bisschen Rückendeckung anbieten. Sie sollten da auf jeden Fall ins Gespräch gehen und ich kann Ihnen verraten, da können Sie sich Schützenhilfe holen und zwar sogar von der UN. Ich hatte vor ein paar Jahren mal die Gelegenheit, Deutschland bei der UN zu verpetzen in Sachen Rassismus mit einem Rassismusbericht, den man unter www.rassismusbericht.de auch findet. Und die UN hat darauf geantwortet und in ihrer Antwort auch Rassismus und Segregation an deutschen Schulen klar als Problem benannt, bestätigt und kritisiert. Das heißt also, das ist leider im ganzen Land immer wieder der Fall. Und da möchte ich Sie wirklich dazu einladen, da Ihre Stimme zu erheben. Vielleicht auch nicht alleine, sondern auch mit den Eltern, gerade auch mit den Eltern der Kinder, die da jetzt so aussortiert werden, ins Gespräch zu kommen, um dann da einmal nachzuhaken.
Ja, von denen Sie glauben, dass sie aussortiert werden, das eben überhaupt nachzufragen. Frau Tschetschek, Sie wollten?
Genau, also ich denke, es ist das wieder ein Beispiel und das Plädoyer für die Daten, ne? Weil das war sozusagen aus diesem Gefühligen rauskommen. Ich habe den Eindruck, dass aussortiert wird, ja oder nein. Das ist wichtig, das zu erfassen. Und der zweite Punkt dabei, also es wäre jetzt meine Vermutung, wenn Sie hingehen, gerade bei Rassismus im Alltag ist ja so die große Herausforderung, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht davon ausgehen, oder ich würde jetzt erstmal nicht unterstellen oder nicht davon ausgehen, dass jetzt die Pädagoginnen und Pädagogen ein weißes Blatt genommen haben und da jetzt eine Liste gemacht haben und dann ganz explizit Menschen diskriminiert haben. Na, da machen wir jetzt mal die Gruppe 2, da kommen die ganzen Komplizierten rein oder so, die anders sind. Das ist wahrscheinlich, gehen wir jetzt mal davon aus, wollen wir nicht unterstellen, dass das genauso nicht passiert ist. Das Ding ist, es ist ja viel unterschwelliger. Also da gibt es ja den englischen Begriff, wo es, finde ich, bis heute nicht so richtig das wunderbare deutsche Pendant gibt. Und das wäre eben implicit bias oder unconscious bias, also diese unbewussten Vorurteile. Rassismus ist ja, also wenn man in Deutschland über Rassismus oder Kolonialismus spricht, wir haben ja diese grellen Bilder. Ne? Also Rassisten sind die Nazis. Das sind die Springerstiefel getragen haben in den 90ern und Glatzen hatten. Und das sind aber eben nicht die Schule, die eben plötzlich zwei Listen macht und in der einen stellt man fest, da gibt es eine Häufung. Also ich glaube, diese Unbewussten und viele, die dann sozusagen in diese Falle tappen, fühlen, da gibt es auch oft so Abwehrreflexe, also eben, dass man sich erst wahnsinnig angegriffen fühlt. Möchten Sie etwa sagen, dass wir eine rassistische Aussortierung haben? Ich glaube, das sind alles so emotionale Gemengelagen, auf die man sich einstellen muss. Aber ich kann eigentlich auch nur absolut Sie ebenfalls auch damit ermutigen, diese Gespräche müssen geführt sind. Man ist in dieser unangenehmen Position dann so vermeintlich klein, aber hier sind drei und hier sind zwei. Aber ich glaube, da müssen wir einfach durch. Das müssen wir aushalten. Wir müssen diese auf Grundlage von Daten diese Diskussion führen und aufzeigen. Vielleicht haben sie es nicht böse gemeint, aber das und das ist das Ergebnis. Und wollen wir das, ja oder nein? Und wenn nein, wie können wir es anders aufteilen?
Also unbequeme Gespräche führen. Frau Mertmann, wir ermutigen Sie ganz eindringlich, ein unbequemes Gespräch zu führen. Dankeschön für Ihren Anruf. Wir haben eine E-Mail bekommen unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de von Lea Griesing. Die schreibt uns, wo liegt aus heutiger Perspektive die Grenze zwischen kultureller Aneignung, die ja durchaus zur kolonialen Praktik gehört, in Klammern hat, und einem alle Kulturen bereichernden Austausch, fragt sie. Und dann weiter, ist es in Ordnung, als weiße Frau, beziehungsweise ist es in Ordnung, als weiße Frau beispielsweise traditionell afrikanische Kleider oder Schmuck zu tragen? Ein solches Schmücken könnte ja beinahe wie eine koloniale Trophäe wirken. Auch heute noch oder nicht, fragt sie sich und uns. Mir persönlich, schreibt sie dann, fällt es sehr schwer, hier konkret Stellung zu beziehen, da ich kulturellen Austausch auch zu den positiven Folgen der Globalisierung zählen würde. Aber es keinesfalls gutheißen möchte, wenn die ehemaligen Kolonialmächte weiterhin die nicht eigene Kultur, in Klammern, ausnutzen, um sich damit zu schmücken. Interessante Fragen. Frau Tschechik, Ihre direkte Reaktion?
Nein.
Nein?
Es tut mir leid. Also ich finde, als weiße Frau kann ich nicht mir diesen Schmuck aneignen. Wir kommen jetzt, finde ich, in ein schwieriges Feld, aber ich würde sagen, nein. Ganz klarer
Fall. Die ganze Debatte ist ein schwieriges Feld.
Und es gibt sehr viele verschiedene Schichten und ich versuche mal so ein paar kleine abzutragen, die mir jetzt direkt einfallen würden. Es beginnt ja schon mal damit, was sind denn traditionelle Kleider? Wir sind in einer globalisierten Realität angekommen. Es gibt diesen Kulturaustausch längst. Wir sind voneinander beeinflusst. Und wenn ich jetzt mal zuspitzen darf, wenn ich mir jetzt vorstelle, was in meiner Imagination die traditionell afrikanischen Gewänder, wie die aussehen sollen. Ich möchte mal ein anderes Beispiel geben, was vielleicht diesen kulturellen Transfer vereinfacht. Ich bin ja auch Buchkritikerin hier bei Deutschlandfunk Kultur und ein Buch vor ein paar Jahren, woran ich mich sehr gut erinnere, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war ein Buch über das Dirndl. So, und man würde ja denken, wir kennen alle das Oktoberfest und irgendwie Dirndl, okay, es ist nochmal bayerisch, also kann man sich streiten, bayerisch oder deutsch, aber grundsätzlich so Lederhosen, Dirndl, so das ist das deutsche Kostüm. Und in diesem Buch, was war eben eine historische Geschichte, war sehr spannend, dass eben dieses Dirndl eben überhaupt kein traditionelles Gewand war, sondern eigentlich auch die idealisierte Vorstellung des Landlebens von den Frischluftlerinnen, also von den Städterinnen, die Urlaub auf dem Land gemacht haben, um sich von dem ganzen Stress zu erholen und dann ein Dirndl angezogen hat. Weil das Dirndl mit dieser kleinen Schürze macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn man wirklich arbeiten würde, dann wäre die auch viel zu klein. Mhm. Ich nehme das als ein Beispiel. Unsere Vorstellung von traditionell muss eben noch lange nicht, es ist wiederum die Spiegelung. Es sagt oft mehr über uns aus, als über das vermeintlich anders Traditionelle. Und Aneignung ist natürlich auch furchtbar, weil Herr Elkins, bitte helfen Sie mir.
Ja, ich denke, also Austausch ist auf jeden Fall möglich ohne Aneignung. Man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass aufgrund der Kolonialgeschichte ganze Kulturen, Kontexte, Gemeinschaften in einen Austausch gezwungen wurden, der eben nicht auf Augenhöhe, wo es nicht um Gleichwertigkeit, sondern eben um Ausbeutung ging. Und das ist sozusagen der Hintergrund, den man da im Kopf haben muss. Das heißt ja nicht, dass es nicht interessant sein kann, sich damit zu beschäftigen, aber eben, wenn man das tut, was gibt es da an Mode oder so, wird man feststellen, ähnlich wie beim Dirndl, dass eben auch die Geschichten und die Gegenwart dieser Dinge auch verflochten ist, nicht verstanden werden kann, ohne auch da wieder den Rückgriff auf die Kolonialgeschichte. Und wenn man dann sieht, selbst sowas wie sag ich mal, westafrikanische Waxprints, also diese Stoffe, die man vielleicht mit afrikanischer Mode assoziiert, auch darin steckt eine Widerstandsgeschichte, weil es eigentlich darum ging, von europäischen Manufakturen sozusagen gemachte Java-Stoffe, also Stoffe, die eigentlich aus Indonesien kamen, die waren in Europa beliebt, die wurden dann sozusagen in Europa kopiert, aber Menschen, die haben das nicht so gut angenommen, dann wurde es sozusagen in Westafrika, sollte es dann entsorgt werden, aber das war zur Zeit des späten Kolonialismus und Menschen dort haben gesehen, ah super, da können wir jetzt mit dieser Fertigungstechnik Motive auf den Stoff bringen, die uns an unsere eigenen Werte erinnern und wo wir gegenüber den Kolonialisten sozusagen Botschaften versteckt mitteilen können. Und dann stellt man auf einmal fest, aha, diese ganzen Sprichworte, der Sinngehalt ist eben auch mit der Geschichte verwoben und dann merkt man, ah, da geht es nicht nur um irgendeinen bunten Stoff.
Da geht es nicht nur um einen bunten Stoff, sondern da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Also eine lange Antwort und die eben muss mitgedacht werden hier. Ich begrüße am Telefon Günter Buschmann. Herr Buschmann, Sie warten schon eine ganze Weile in der Leitung. Ich freue mich, dass Sie gewartet haben. Was haben Sie zum Thema zu sagen?
Ja, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich möchte den Begriff Rassismus ein bisschen näher erläutern. Mhm. Es ist der Mensch, der als ein Mensch existent ist. Das ist evolutionsbiologisch eine Wirklichkeit und Fakt. Und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Und ich würde den Begriff Menschenfeindlichkeit eigentlich vorziehen, weil 7,8 Milliarden Menschen leben auf dieser Welt. Das sind alles einmalige Individuen, Menschen, eine Spezies, eine Art, Familie, Gattung. Es ist der Homo sapiens. Es sind Menschen. Und wer von Rassismus redet, konsolidiert diese unmenschliche, sehr gräuliche Gesinnung. Das sollte jeder verstehen. Und das müsste auch jedem klar sein, der diesen Begriff Rassismus verwendet. Es ist allgemein bekannt, was damit gemeint ist. Er kann auch sehr gut erklärt werden, das ist auch wichtig. Aber man weiß auch, wie die Nazis diesen Begriff verwendet haben. Und im Wesentlichen, weil wir alle Menschen sind, ist mir der Begriff Menschenfeindlichkeit lieber, weil der dann noch deutlicher macht, dass wir alle Menschen sind und kein Mensch hat ein Recht, einem Lebewesen Gewalt anzutun. Und das verstehen manche eben nicht, dass wir soziale Wesen sind. Wir sind soziale Wesen und brauchen einander. Und das wollte ich einmal...
Ja, ein ganz klares Statement. Eben Mensch ist Mensch. Und dass wir mit dem Begriff, immer wenn wir ihn gebrauchen, Rassismus eigentlich... Rasse wieder in den Vordergrund rücken. Danke, Herr Buschmann, für diesen Gedanken, den Sie hier geäußert haben oder auch unterstrichen haben. Ich begrüße Carsten Schönfeld am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schönfeld.
Der Beitrag, der passt sehr gut, der gefiel mir auch sehr gut. Das sind auch meine Gedanken.
Und Mensch bleibt Mensch oder Beitrag. Mensch ist Mensch. Mhm.
Genau, und mir gefiel sehr gut. Oder ja, Homo sapiens, darauf läuft es hinaus. Und sehr gut der Beitrag der Dame vor den Nachrichten. Das ist nämlich, der Rassismus ist auch versteckt, oft in gut gemeintem Verhalten. Viele Menschen versuchen sich dann ja, sage ich mal, leider auch überpolitisch korrekt zu verhalten. Ich bin Vater von drei Kindern, von drei Töchtern. Ich bin gebürtiger Schleswig-Holsteiner. Die Mutter meiner Kinder ist gebürtige Kenianerin. Ich lernte sie in Deutschland kennen. Sie spricht akzentfreies Deutsch, hat ihre Ausbildung in Deutschland gemacht. Sie ist examinierte Altenpflegerin. Und ist auch in Kenia sehr westlich aufgewachsen, in Nairobi. Und unsere Kinder haben wir von Anfang an auch sehr selbstbewusst erzogen, nämlich dahingehend, dass es eine Normalität ist. Also dass es nicht irgendwie Erklärungsbedürftiges gibt. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben Zwillinge, die sind 17 und der Einling, sagen wir, die ist 14. Das hat im Kindergarten, war das alles unproblematisch hier bei uns in der Münster, in der Grundschule auch. Und jetzt sind sie auf dem Gymnasium und es ist jetzt schon wieder 2 Jahre her. Oder 3 Jahre, da rief mich der Direktor des Gymnasiums an. Da hatte ich ihn auf einmal am Telefon. Und ich fragte ja, was denn wäre, ob meine Kinder da irgendwas verbockt hätten. Geht man ja erstmal von aus. Nein, die Frage war nach dem Migrationshintergrund meiner Kinder. Ich war sehr verblüfft. Und Da ich mir aber solche Sachen schon immer zurechtgelegt habe und mir gefiel sehr die Geschichte von der Dame vor den Nachrichten, von ihren Söhnen im Bus, die dann auf die verkehrte Grammatik der anderen hinwiesen. Also jedem, der irgendwie verfolgt wird, sei gegönnt, dass er über eine derartige Rhetorik verfügt. Das ist fabelhaft, das ist wunderbar. So stellte ich mich dann bei diesem Anruf auch erstmal dumm und sagte, das täte mir so ein bisschen leid. Also ich wüsste nicht, was er meint, und meinen Migrationshintergrund, den könnte ich nicht so darlegen. Der ist bestimmt 5.000, 6.000, 7.000 Jahre her, so ein Neolithikum irgendwann. Und wo meine Vorfahren dann alle herkamen, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und dann meinte er, ja, aber Ihre Kinder sind doch farbig. Und dann, ja, ach so, Sie meinen den Migrationshintergrund der Mutter. Und dann fragte ich auch, ja, wieso, weshalb, warum? Und dann sollte halt ich glaube, für den Internetauftritt war die Frage, ob Fotos von meinen Töchtern gemacht werden dürften, zusammen mit anderen Kindern, denen man ihren Migrationshintergrund ansähe, zum Beispiel asiatisch oder wie auch immer, oder türkisch oder arabisch. Und da habe ich dann doch deutlich mein Unwohlsein und meine Missbilligung kundgetan. Also es erinnerte mich sofort an diese Werbung United Colors of Benetton. Und ja, hallo, wir sind ganz toll hier auf dieser Schule, wir sind so tolerant, und ein Foto nur von Kindern, denen man einen Migrationshintergrund anbietet.
Ist da was draus geworden aus diesem Telefonat? Also könnte man da, man hätte da ja vielleicht mehr, ganz andere Aktionen draus machen können, die dann vielleicht ehrlicher gewesen wären an der Schule.
Genau, also ich hab's dann so angesprochen, dann hat der Direktor sich auch, er war peinlich berührt, weil er mit so einer Entgegnung offensichtlich so überhaupt nicht gerechnet hatte. Hatte von mir auch noch kein Gesicht. Dann traf man sich irgendwann bei einer Choraufführung und dann, ach ja, Herr Schönfeld, also aufgrund meiner Kinder konnte er mich dann ja sehr, sehr schnell zuordnen, dass ich ja wohl der Vater sein muss, mit dem er telefoniert hat. Nein, es war da leider nichts Schöneres anknüpfbar. Ich sagte auch, also das könnte man noch irgendwas Besseres draus machen. Also so fände ich es recht plump. Und meine Kinder wurden dann in der Folge auch noch von Lehrern angesprochen nach dem Migrationshintergrund, kam dann nach Hause, und was ich sagen möchte, dass meine Kinder eigentlich erst durch diesen positiv gemeinten Umgang damit oder ich sag mal diesen politisch korrekten Umgang damit, also enttäuscht wurden oder sich wunderten oder irgendwie, dass die Kleine tatsächlich, als sie aufs Gymnasium kam, da war sie 10, 11, irgendwie sagte irgendwie, Papa, was ist los? Also sie war traurig, dass sie nach dem Migrationshintergrund, und da war ich auch irgendwie, da wurde ich ein bisschen fast wütend und habe dieses Wort Migrationshintergrund dann auch mal nachgeschlagen, und derer Definitionen gibt es da ja sehr viele. Wann hat man einen Migrationshintergrund? Wie lange muss es her sein? Muss ich selber aus dem Ausland stammen, woanders geboren worden sein, der dortigen sogenannten Ethnie zugehörig? Also da spreche ich dem Vorsprecher sehr zu. Homo sapiens, also vor 70.000 Jahren sind wir alle da aus Ostafrika gekommen, und wir alle, die hier leben, haben erst hier vor 20.000 Jahren, das ist ein Klacks, das ist ein Fingerschnipsen, haben wir hier Neandertalensis verscheucht. Das heißt, wir haben hier alle Migrationshintergrund, und dieses Wort, das finde ich nämlich genauso schlimm wie Rassismus. Es war nett gemeint, es sollte diese ganz fiesen Wörter wie Deutsch-Türke oder solche schlimmen Sachen vertreiben. Aber letztendlich ist auch dieses Wort fehl am Platz, und es hat bei meinen Kindern zu großem Schaden geführt, weil die auch sagen, wieso Migrationshintergrund, was soll das? Wir sind in Kiel geboren, wir sind Deutsche.
Das hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Ja.
Was hat das mit uns zu tun?
Herr Schönfeld, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, den wir vertiefen wollen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Elena Lunz. Schönen guten Tag, Frau Lunz.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Frage oder Anmerkung?
Genau, wir hatten es gerade schon von den unterschiedlichen Begrifflichkeiten, davon, dass man eigentlich nur von Menschen sprechen sollte, aber ja, man hat ja schon das Dilemma, dass man einerseits manchmal über Probleme auch insofern sprechen muss, als dass man eine Bezeichnung finden muss. Und meine Frage wäre, welche Begriffe sind denn von den verschiedenen Communities gern gehört, sag ich mal? Also dann gehört, Sie vorhin haben jetzt manchmal People of Color und tatsächlich auch Schwarz und Weiß mit Großbuchstaben, habe ich gehört, dass das irgendwie gut sei, und farbig und dunkelhäutig eher nicht so. Aber ich wollte einfach nochmal nachfragen, wie es da, und auch die Abgrenzung, einerseits, das sind jetzt Begriffe, die fokussieren sich auf äußerliche Merkmale, Und dann aber nochmal dieser Begriff Migrationshintergrund, der gerade ja die Geschichte der Familie, der Person beschreibt, inwiefern man da eine gute Sprache finden kann, die niemanden verletzt.
Eine sehr gute Aufnahme nochmal von den ganzen Fragen, die sich hier stellen, Frau Lunz. Ich würde nochmal eine E-Mail von Stefan Löwe anhängen, vielleicht das Ganze ausweiten. Der schreibt direkt an Sie, Herr Aikens. Sie teilen mit, schreibt er oder fragt er, dass ein Elternteil von Ihnen weiß ist und das andere Elternteil schwarz. Warum sehen Sie sich als Schwarzer, wenn Sie zur Hälfte Schwarzer und zur anderen Hälfte Weißer sind? Die Frage ist bitte nicht provokant zu verstehen. Ich frage mich, ob die Gesellschaft diese Zuordnung definiert. Also, das große Feld nochmal der Begriffe der Definition. Wie würden Sie reagieren?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was der vorletzte Person, die angerufen hat, gesagt hat, und zwar in Bezug auf den Rassismus. Und einfach ganz kurz daran erinnern, dass der Rassismus, also diese Ideologie, dieses Denken von Ungleichwertigkeit, die Idee von Rasse erst hervorbringt. Also es ist genau andersrum. Ja, Rassen gibt es nicht beim Menschen biologisch überhaupt nicht, wurde ja auch gesagt. Aber Rassismus ist eben die Art, auf die Welt zu blicken und auch die Gesellschaft zu gestalten, die dann diese Ungleichheit bewirkt. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt nämlich verschiedene Formen von Menschenfeindlichkeit, war der Begriff. Ja? Menschen können auch wegen anderer Zuschreibungen angefeindet werden, also zum Beispiel Geschlecht oder bestimmter Ideen von sexueller Identität. Das ist auch alles wichtig, muss man auch betrachten. Aber es ist auch wichtig, dann immer klar zu benennen, worum geht es hier. Und hier geht es eben um Rassismus.
Also nur Mensch ist Mensch reicht dann auch nicht.
Das reicht eben nicht aus, weil eben alle sind Menschen, ja, aber Menschen erleben die Gesellschaft anders. Und das hat eben zu tun mit Sexismus, Rassismus, Ableismus, der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und so weiter, mit Heterosexismus. Also es gibt verschiedene Abwertungen und um die zu bearbeiten, muss man in der Lage sein zu sagen, hier geht es jetzt darum.
Ja. Die Frage von Herrn Löwe, wie würden Sie sich bezeichnen und ist das eine Zuschreibung schon der Gesellschaft, die Sie quasi vornehmen?
Ja, also erstmal in Anlehnung an das, was Elena Lunz gesagt hat, ich bezeichne mich als schwarz, groß geschrieben, ja, das ist also auch eine politische Selbstbezeichnung. Ich bezeichne mich auch als Afrodeutsch oder Ghanaisch-Deutsch, ja, das sind alles sozusagen Aspekte, Facetten meiner Persönlichkeit.
Dürfte ich das auch tun? Also dürfte ich Sie als Afrodeutsch, als Ghanaisch-Deutsch bezeichnen?
Selbstverständlich. Der wichtige Punkt ist aber doch der, es geht immer um die Frage, warum ist das gerade wichtig? Ja, in welchem Kontext sprechen wir darüber? Und wenn es um Rassismus geht, dann geht es eben auch um sozusagen die Selbstbezeichnung, die in dem Kontext wichtig ist. Das wäre dann eben also schwarz oder Afrodeutsch. Ja. Und ich denke, dabei ist es ganz wichtig wahrzunehmen, dass da es auch darum geht, Geschichten zu beschreiben, wo es darum geht, wie Menschen sich seit Jahrhunderten gemeinschaftlich über Ländergrenzen hinweg zu diesen Fragen organisieren, sozusagen sich schützen, Widerstand leisten und die Sachen ins Gespräch bringen. Und dafür ist es dann wichtig zu verstehen, okay, Menschen organisieren sich, machen Erfahrungen und definieren ihre eigene Realität. Und das ist eben auch eine wichtige Intervention. Also in meiner Kindheit waren noch ganz andere Begriffe gang und gäbe. Inzwischen steht Afrodeutsch im Duden. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft. Wo
und
einfach
das Wort Migrationshintergrund?
Mit dem Migrationshintergrund gibt es ein ganz anderes Problem. Das klang auch vorhin schon ein bisschen an. Denn der Migrationshintergrund ist ja eine statistische Größe. Und die hört nach der zweiten, manchmal der dritten Generation einfach auf. Das Problem ist aber, auch Menschen in der fünften, sechsten Generation erleben natürlich Ausschlüsse in diesem Land, erleben zum Beispiel Rassismus, haben aber dann keinen Migrationshintergrund mehr. Und deswegen bleibt der Migrationshintergrund hinter der deutschen Realität zurück. Und deswegen ist es wichtig, andere Begriffe zu finden, die je nach Kontext auf Basis davon, was die Gemeinschaften von sich selber sagen, dann deren Realität beschreiben.
Also bei dem Thema Begriffe habe ich ehrlich gesagt auch wirklich das dringende Bedürfnis, auch ein paar Dinge nicht so stehen, nicht unwidersprochen stehen lassen zu wollen. Eine kurze Anmerkung zu Mensch ist Mensch. Ja, in einer idealen Welt, denke ich, ja, können wir uns alle darauf beziehen, wir sind alle Migrantinnen und Migranten seit dem Neolithikum und es geht nur um Menschenfeindlichkeit. Aber wir leben eben in einer extrem von Ungleichheit geprägten Welt. Und um diese Ungleichheiten verstehen zu wollen und sie zu beheben, müssen wir verstehen, wie die spezifische Diskriminierung aussieht. Sind wir wieder bei Daten. Also Mensch ist Mensch hilft uns im Moment einfach nicht weiter, weil die Realität eine andere ist und wir müssen verstehen, wie es funktioniert, um es zu verändern. Der zweite Punkt, aus meiner Perspektive kann es eine überpolitische Korrektheit eigentlich gar nicht geben. Und ich auch hier wieder, wir müssen wahnsinnig aufpassen mit Geschichten. Also nicht nur die bunten Stoffe haben eine Geschichte, auch die Begriffe haben eine Geschichte. Und ich möchte nur davor warnen, dass wir mit dem das Schlagwort des politischen Korrektheit, das kommt von der neuen Rechten. Ja. Und letztendlich drückt sich dadurch ja auch ein Kampf um die Deutungshoheit aus. Ich habe einmal in einer Diskussion, fand ich einen wunderbaren Einwurf von jemandem, der meinte, wenn man sein Leben lang privilegiert wurde, dann kann sich Gleichberechtigung wie Benachteiligung anfühlen. Also ich glaube, dieses Verständnis, dass der jetzige Zustand von Ungleichheit geprägt ist und dass sich das aber ändern muss, dass mehr Perspektiven aufgenommen werden müssen, dass also der Maulkorb, der besteht jetzt und dieser Vorwurf der politischen Korrektheit und alles nein, 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 da können wir gleich nochmal weiterreden.
Ich habe aber eine Frage, wenn ich über Begriffe, hinter jedem Begriff steckt ein Hintergrund. Wenn ich aber einfach einen Satz sagen will, dann ist das manchmal so kompliziert, alle Hintergründe der Begriffe mitzudenken und dann vernünftig und niemanden verletzend anzuwenden.
Wenn ich da kurz einen Gedanken reintragen möchte, darf, auch zu der Anruferin Elena Lunz, mit der Frage nach der korrekten Bezeichnung. Ich glaube, für mich ist so wichtig, es ist wunderbar nachzufragen und eben die Selbstbezeichnung zu fragen, aber ich glaube, hier kann es keine für allgemeine Gültigkeit beanspruchende Antwort geben. Und ich glaube, das Wichtige ist, die Unsicherheit auszuhalten. Okay, wie ist denn die richtige Bezeichnung? Sich kundig zu machen, mal Bücher dazu lesen, mit Menschen zu sprechen. Also ich glaube, die Vorstellung, das ist die Bezeichnung, so musst du es machen und dann ist man aus dem Schneider und macht alles richtig. Ich glaube, das ist ja gerade das Problem, keinen Fehler machen zu wollen. Also von diesem Denken sollten wir uns verabschieden.
Da sind wir wieder bei dem Unbequemen. Frau Lunz, danke schön, dass Sie diese unbequeme Frage gestellt haben. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Und Sabine Birke hat uns eine E-Mail geschrieben. 2014 bis 2018 war ich Berufspendlerin von Freiburg nach Basel mit der Bahn, schreibt sie. In den frühen Verbindungen läuft dort der Zoll durch den Zug. Dabei wurden die Menschen mit dunkler Hautfarbe immer kontrolliert und mussten auch ihr Gepäck zeigen. Ich bin in den 4 Jahren äußerst selten kontrolliert worden. Da habe ich mich gefragt, nach welchen Kategorien diese Passkontrollen eigentlich stattfinden. Sabine Birke. Sabine Leidig schreibt uns, bei Dekolonisierung geht es auch darum, unsere imperiale Lebensweise zu thematisieren und zu überwinden. Beim Fleischkonsum, hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, beim Fleischkonsum oder in der Autogesellschaft steht Zerstörung von Natur und von ArbeiterInnen im globalen Süden dahinter. Also dies ist ein Gedanke von Sabine Leidig, den sie uns geschrieben hat. Gudrun Balswenger aus Stuttgart schreibt, Kolonialismus verbannen und dann haben wir Gerechtigkeit erreicht. Fragt sie, das wäre mehr der Versuch abzulenken, aber wovon abzulenken? Auch eine interessante Frage, Herr Eckens, oder? Diese Idee, Kolonialismus verbannen und dann haben wir Gerechtigkeit erreicht, reicht ja wohl nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke aber schon, dass es ein Teil des Puzzles ist. Also natürlich gibt es auch andere Formen von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ungleichbehandlung, haben wir auch drüber gesprochen in der Sendung, aber wer Interesse hat an Gerechtigkeit, der muss eben auch historische Ungerechtigkeiten, die bis heute fortwirken, anschauen. Und davon ist eben Kolonialismus eine.
Ich begrüße am Telefon Eckart Hillebrecht. Schönen guten Tag, Herr Hillebrecht.
Ja, guten Tag.
Sie warten sehr lange in der Leitung.
Ich habe aufmerksam zugehört.
Das ist schön.
Und was merke, dass es doch noch komplizierter ist, als man ohnehin denkt. Ja. Ich wollte noch mal kurz an den Anfang, die Journalistin hatte ja gesagt, dass es darauf ankommt, wie man was formuliert und wie es nach außen getragen wird. Ein Blickpunkt ist für mich immer wieder, da ärgere ich mich tatsächlich und deswegen ist eher das Gefühl gefragt als die Zahlen. Beim Fußball zum Beispiel, Fußballspieler mit einer dunklen Hautfarbe, afrikanischen Hintergrund, die Reporter oder Moderatoren, ich glaube, dass jeder Vorsatz irgendwie, wo er herkommt, wer der Vater war oder die Mutter und wie er überhaupt dazu kommt, jetzt in Deutschland in der Bundesliga zu spielen. Und dann wird nochmal ein Unterschied gemacht, wenn dann diese Spieler in der Nationalmannschaft spielen. Also was ja alles akzeptiert ist. Aber wenn man ständig diesen Unterschied macht, wenn ein Spieler aus England gekommen ist, der ist dann Engländer, ob der dann vorher, sag ich mal, aus Tschechien kam oder so, das ist dann egal. Aber dunkle Hautfarbe macht eigentlich den Unterschied und auch immer den Vorsatz, immer zu erklären, wie ist es möglich. Und das ärgert mich eigentlich wirklich. Und da müsste man eigentlich, weil man da ja die Massen erreicht und
einfach
also auch so etwas bewegen könnte. Wenn ich höre, wer sich hier beteiligt, wer sich Gedanken macht, ich mache mir auch Gedanken, obwohl ich in einem winzigen kleinen Dorf in Niedersachsen wohne, aber natürlich auch berührt bin mit allen möglichen Migrationshintergründen. Aber mir ist es letztendlich egal, weil mich die Menschen interessieren. Mhm. Aber da denke ich, warum predigt, wird das immer wieder, die Journalisten müssen auch mal irgendwann verstehen, was sie dann dadurch auch in den Menschen, Massen, also erreichen.
In den Köpfen ausrichten.
In den Köpfen, genau.
Also da wieder das Thema, das betonen, was vielleicht in dem Zusammenhang zu betonen gilt. Und wo der Fußballer herkommt, ist dann vielleicht eigentlich gerade vollkommen unwichtig, das also gar nicht weiter zu erörtern. Dankeschön nochmal für diesen Satz hier bei uns, Herr Hillebrecht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich begrüße am Telefon Christa Link.
Hallo,
Frau Link.
Grüß Gott aus der Oberpfalz, aus Bayern. Und zwar, also ich habe Herzklopfen, weil ich habe in meinem Beruf habe ich vieles mitbekommen, was nicht richtig ist. Ein dunkelhäutiger Junge, 3 Kinder war das, sie war Afrikanerin, er war Engländer. Ich war in der Familie und der Bub, der Kindergartenbub, hat seine Haare ganz nass gemacht. Was ist los? Hast du den Kopf gewaschen? Er will auch so glatte Haare haben wie andere. Also er ist jetzt nur auf die Haare da angesprochen. Und wissen Sie, was den Menschen zum Menschen macht, ist Herzensbildung. Und das kann man in der Familie, ist sehr wichtig, aber das ist ja bald draußen. In Kindergarten, in der Schule, da haben ja die so viel Einfluss. Das ist ganz wichtig. Und was ich jetzt gesehen habe, ein Hauch von Freiheit. Schwarze GIs in Deutschland, die US-Bürgerrechtsbewegung. Ich war erschüttert, ich habe mir das 2-mal angesehen. Also wie es den dunkelhäutigen, wo damals gekommen sind, wie wir befreit worden sind von denen, wie die als Befreier aufgenommen worden sind, die haben so tolle Sachen erlebt. Sie waren das erste Mal, sind sie nicht diskriminiert worden.
Ja.
Sie konnten überall hingehen. Das war also wirklich aufschlussreich. Und was ich noch sagen möchte, da war die Brandgeschichte. Kanzler Adenauer hat Willy Brandt vorgeworfen, dass er ein uneheliches Kind ist. Hat er angesprochen, hat er so zynisch darüber gesprochen. Ich bin auch ein uneheliches Kind und ich habe gelitten schon zu Hause in der Familie, im Kindergarten und in der Schule. Das begleitet einen ein Leben lang. Ja. Das ist auch, ich komme vor, als hätte ich eine andere Hautfarbe.
Und das, was Sie angesprochen
haben, dann kann man erst verstehen, wie es denen geht, die das erleben.
Und was Sie angesprochen haben, möchte ich aufgreifen, nämlich die Herzensbildung. Frau Link, danke schön. Herzensbildung, kann man die eigentlich, also da möchte ich überleiten, auch Herzensbildung in der Familie wurde gesagt, aber auch in der Schule. Das Thema möchte ich eigentlich gerne nochmal bei diesem dekolonisiert, ich möchte nochmal auf das Schulthema zurückkommen. Also wo wir ja, also neben dem Journalismus, der einen großen, also Medien großen Einfluss hat auf viele Köpfe, wie wir ja auch mehrfach besprochen haben. Die Schule haben wir vielleicht noch zu wenig besprochen, Herr Eikens, die helfen kann, sich dem überhaupt zu nähern und diese unbequeme Diskussion zu führen.
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass das in der Schule aufgegriffen wird. Und zwar zum einen, wir haben es ja schon gesagt, kommt die Geschichte an sich viel zu wenig vor, sodass man dann auch die Gegenwart nicht wirklich vollends verstehen kann. Weil jetzt gerade von den GIs die Rede war, gibt es eben auch Nachkriegsgeschichte, wo dann zum Beispiel Anfang der 50er diskutiert wurde im Deutschen Bundestag, wo man jetzt nun diese ganzen Kinder, gerade der African-American GIs, dann unterbringt und wie man die aus Deutschland entfernen könnte. Also da gibt es auch eine ganz aktuelle oder nicht so lange zurückliegende Geschichte, wo noch ganz selbstverständlich von solchen Trennungen ausgegangen wird, die wichtig wird zu lernen. Aber jenseits von bloßen Fakten geht es eben auch darum zu verstehen, mit was für Erfahrungen verbindet sich das, ja, und dann auch die Frage, wie können diese Erfahrungen in der Schule aufgegriffen werden, wer ist überhaupt Lehrperson? Da sind wir wieder bei der Frage, wer kommt eigentlich im deutschen Bildungssystem wo an? Wer darf dann zum Beispiel entscheiden, was gelehrt und gelernt wird? Und da sind wir dann bei den PädagogInnen, aber vielleicht ja auch, um das ein bisschen weiter zu fassen, bei der Politik, wo dann auch die Frage ist, da wo entschieden wird, ja, wer gelehrt wird, sind denn da überhaupt die vertreten, deren Erinnerungen, deren kollektive Erfahrungen auch Teil dieser Gesellschaft sind?
Also diese 25%, die Sie, Frau Krzeszek, vorhin auch angesprochen haben. In dieser Sendung sind viele Sachen nicht besprochen worden, viele Sachen nur angetippt worden. Was läge Ihnen noch direkt am Herzen?
Ich glaube, dass die Vorstellung von der, also sozusagen als Mitglied der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sozusagen die Vorstellung, was ist Deutsch, wer sind wir, nicht Schritt gehalten hat mit den Realitäten in unserem Einwanderungsland. So, und ich glaube und ich wünsche mir eigentlich noch viel, also sehr hart geführte Diskussionen um die Deutungsmacht. Und das, also das ist ja eine wahnsinnige Erfolgsstory, wenn man dran denkt, wie viele großartige JournalistInnen es schon gibt oder eben auch PädagogInnen und so weiter und so fort, die andere Perspektiven einbringen und auch dafür kämpfen oder dass eben ein Afrozensus gerade erstellt wird und so weiter. Also das Wissen und die Expertise ist da. Und jetzt gibt's, der Kampf muss noch geführt werden, geteilte Deutungsmacht zu haben mit Deutschland als Einwanderungsland.
Herr Elkins, können wir das als Schlusswort stehen lassen hinter dieser Sendung?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Es ist wichtig, da die Perspektive zu erweitern und Deutungsmacht abzugeben und zu verstehen, dass es eben hier auch seit Jahrhunderten andere Erfahrungen gibt, die relevant sind, um die Gegenwart zu verstehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Joshua Kwesi Elkins, als Teilnehmer dieser Sendung. Dankeschön dafür bei Tabea Krzeszek und bei allen, die angerufen haben oder versucht haben, hier in die Sendung zu kommen, auch per E-Mail, die wir vielleicht nicht beachten konnten. Ich sage dazu, dekolonisiert euch. Wie können wir unser Denken befreien, ist unser Jahresthema. Was also bedeutet, dass wir das Thema immer wieder aufgreifen, hier im Programm im Deutschlandfunk Kultur, aber auch im Deutschlandfunk Nova ganz genauso. Ich bin Katrin Heise und wünsche einen schönen Tag.